Der Gottesdienst feiern dürfen und uns einen zweiten Teil anschauen dürfen, mit dem wir eigentlich in meiner letzten Predigt schon angefangen haben. Es geht um die Zeichen der Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo nicht nur wir als Gläubige, sondern auch die Welt merkt, dass innerhalb der Welt etwas geschieht, wo sie verunsichert, wo ihnen zum Teil Angst bereitet, aber gleichzeitig auch viele Fragen offen sind. Und ich glaube, es ist wichtig, dass auch wir als Christen hier ganz speziell auch die Antworten auf die vielen Fragen der Menschen haben, wenn sie uns danach fragen oder auch eben uns damit konfrontieren. Den Text habe ich aus Matthäus Kapitel 25, den Vers 40, wo wir lesen, und der König wird ihnen antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Das ist der Ausgangstext und ich finde es spannend, wenn wir einen kurzen Rückblick machen, was wir letztes Mal gesehen haben. Wir hatten letztes Mal Matthäus Kapitel 24, den Paralleltext aus Lukas Kapitel 21, sowohl auch einen Text aus 2. Timotheus Kapitel 3 miteinander angeschaut, wo 12 Zeichen uns dargestellt werden von Jesus Christus über die Endzeit, wie Kriege, Seuchen, Erdbeben. Und so können wir diese 12 Zeichen in 3 Gruppen aufteilen, in Zeichen innerhalb der Gesellschaft, wo wir auch sehen, dass Familienwerte abnehmen werden und so weiter. Zeichen in der Natur, wie eben Erdbeben oder andere Naturkatastrophen, aber auch innerhalb der Religion, wo Jesus uns ganz speziell davor warnt über falsche Christusse und falsche Propheten. Zeichen außerhalb der Gemeinde eigentlich. Und so möchte ich gerne mit euch im Kapitel weitergehen, im Kapitel 24 und auch das Kapitel 25 und eigentlich die Zeichen in der Gemeinde anschauen. Jesus gebraucht in diesen 2 Kapiteln, in Matthäus 24 und 25, 4 Gleichnisse, also 3 Gleichnisse plus das Endgericht, welches auch wiederum in Gleichnissen dargestellt wird. Und damit möchte Gott nicht unbedingt uns eine Ohrfeige geben, sondern uns warnen, dass wir uns vorbereiten, dass wir bereit sind, dass wenn der Menschensohn kommt, wir auch wirklich bereit sind, ihn zu empfangen. Und es uns nicht geht, wie jener Person, die auf diesen speziellen Besuch wartete und etwas vorbereitete und es dann ganz anders kam, als sie es sich dachte und vielleicht auch erwünschte. Aber so möchte ich gerne mit euch diese 3 Gleichnisse im Schnellverfahren ein bisschen anschauen, was sie uns zu sagen haben. Das Gleichnis vom treuen und vom bösen Knecht, das Gleichnis der 10 Jungfrauen oder den klugen und törichten Jungfrauen und dann auch das Gleichnis der anvertrauten Zehntner. Und zum Schluss vom Weltgericht, welches eigentlich diese 3 Gleichnisse nochmals zusammenfasst und auf den Punkt bringt. Und so lade ich euch ein, mit mir das erste Gleichnis anschauen vom treuen und vom bösen Knecht. Und es ist spannend, wenn wir da Matthäus Kapitel 24, die Verse 45 bis 51 miteinander anschauen oder studieren, so sehen wir, dass der erste Vers uns sagt, um was es geht. Und der Vers 45 sagt, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gibt. Wer ist der treue und gute Knecht, der der Herr über seine stellt, damit er zur rechten Zeit zu essen gibt? Wenn wir diese drei Gleichnisse anschauen und auch das Weltgericht, so sehen wir eigentlich, dass Gott uns gleichzeitig über unseren Zustand auch gleichzeitig die Lösung schenkt. Er sagt nicht nur, wie wir sind als Gemeinde, sondern auch, wie wir dies überwinden können. Und spannend ist, wenn wir alle vier Gleichnisse anschauen, dass in allen vier Gleichnissen dasselbe hervorgehoben wird. Dienen. 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 Und deshalb hier die Frage, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gibt? Der treue Knecht ist derjenige, der seinem Mitmenschen dient, der ihm hilft und ihm versorgt und seine Nöte stillt. Und wenn wir dann das anschauen tun und auch die beiden Knechte gegenüberstellen, der gute Knecht, sowohl auch der böse Knecht, so sehen wir eben diese drei Eigenschaften. Der gute Knecht wird auch als klug und gut bezeichnet und treu, der eine Aufgabe bekommt, eine Aufgabe, seinem Mitmenschen zu dienen. Aber wir lesen dann auch im Text, wenn jener ein böser Knecht wird. Er ist nicht ein böser Knecht von Anfang an, sondern auch dieser gute Knecht kann ein böser Knecht werden. Und wann wird dieser gute Knecht ein böser Knecht? Dann, wenn er in seinem Herzen sagt, der Herr kommt noch lange nicht. Dann, wenn wir eigentlich die Hoffnung auf seine baldige Wiederkunft verlieren, dann werden wir zu einem bösen Knecht. Weshalb? Weil wir lesen, dann fängt er an, seine Mitknechte zu schlagen und geht zu den Betrunkenen und isst und trinkt mit ihnen. Sein Lebenswandel wird sich verändern. Anstatt seinem Mitmenschen zu dienen, fängt er an, die Mitmenschen zu missbrauchen. Anstatt zu dienen, fängt er an zu missbrauchen. Und die Schlussfolgerung, die wir eigentlich aus diesem Gleichnis nehmen können, ist, dass wenn wir unserem Mitmenschen dienen, haben wir keine Zeit zu meckern und keine Zeit, um unsere Mitmenschen zu missbrauchen. Und die Frage, die wir uns persönlich stellen müssen, bei all diesen drei Gleichnissen und dem Weltgericht, auf welcher Seite stehe ich? Und es ist jedem eine private eigene Frage. Bin ich der gute Knecht, der treue Knecht? Oder verhalte ich mich eher wie der böse Knecht? Und jeder muss das ganz persönlich für sich beantworten können. Und deshalb braucht Gott vier Gleichnisse, um uns aufzurütteln. Weil wahrscheinlich ein einziges Gleichnis nicht genügend war. Wir lesen auch in der Offenbarung, welcher Zustand wir sind. Wir sind lauwarm, weder warm noch kalt. Aber spannend ist, in diesen drei, vier Gleichnissen, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder das eine oder das andere. Es gibt nicht das Mittendrin. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie oft kommt es vor, dass wir in unseren Gedanken die Wiederkunft Christi in die weite Zukunft projizieren? Wenn wir die Bibel lesen, die Apostel predigten über die nahe Wiederkunft Christi. Unsere Pioniere predigten über die nahe Wiederkunft Christi. Und wir heute? Stehen wir nicht in der Gefahr, genau eigentlich dieser böse Knecht zu werden, indem wir in unserem Herzen sagen, ach, der Herr kommt noch lange nicht. Und es ist nicht nur ein Phänomen, das vielleicht heute existiert, sondern wir lesen auch im 2. Petrus Kapitel 3 über dieses Phänomen. Im Vers 9 lesen wir, der Herr verzögert seine Verheißung zu erfüllen, nicht wie einige meinen, sondern ist geduldig mit euch, denn er will nicht, dass einige zugrunde gehen, sondern vielmehr, dass alle den Weg der Umkehr einschlagen. Die Wiederkunft Christi wird nicht einfach so verzögert, sondern sie verzögert sich, weil Jesus nicht möchte, dass einer verloren geht. Und dann lesen wir im Vers 11 weiter, wenn sich nun dies alles derart auflöst, und das geht dann auch auf die Zeichen hin, die im Vers 10 erwähnt werden, welche wir letztes Mal zum Teil angeschaut haben, wie entschlossen müsst ihr dann euer Leben führen, heilig und fromm. Wartet auf den Tag Gottes und beschleunigt seine Ankunft. Seinetwegen wird der Himmel sich auflösen im Feuer und die Elemente des Alls schmelzen in der Hitze. Wir warten aber aufgrund seiner Verheißung auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Welches war das letzte Zeichen, welches wir in meiner letzten Predigt angeschaut hatten? Matthäus 24, Vers 14. Und dieses Evangelium wird verkündigt werden auf der ganzen Erde und dann wird das Ende kommen. Wieso ist die Verkündigung des Evangeliums eine Bedingung für die Wiederkunft Christi? Wir haben es gelesen. Weil Gott nicht möchte, dass auch nur einer verloren geht, sondern alle zur Umkehr kommen und das ewige Leben finden. Und deshalb schreibt auch Petrus im Vers 12, wartet auf den Tag des Gottes oder des Herrn und beschleunigt seine Ankunft. Wie können wir die Wiederkunft Christi beschleunigen? Indem wir sein Evangelium verkündigen. Weil wenn alle zur Umkehr gefunden haben, kann Christus wiederkommen. Wir sind nicht der Wiederkunft Christi einfach ausgeliefert, sondern können sie zum Teil beschleunigen. Zumindest sagt das dies die Bibel. Und der Herr antwortet dem guten Knecht, glückselig, wer dies tut bei der Rückkehr des Herrn. Glückselig, glücklich ist derjenige zu nennen, der seinem Mitmenschen dient. Denn was ist sein Lohn? Der Herr wird ihm über all seine Güter setzen. Gott wird ihm alles schenken. Aber zum bösen Knecht lesen wir, der Herr wird aber überraschend kommen. Derjenige, der die Wiederkunft Christi verzögert, den wird es überraschen, weil er nicht mit der Wiederkunft Christi rechnet. Und auch sein Teil lesen wir, sein Teil wird bei den Heuchlern sein, da wird sein Heulen und Zähneklappern sein. Jeder bekommt seinen Lohn anhand seiner Werke, seines Tuns. Wir werden durch den Glauben erlöst, aber gerichtet anhand unserer Werke. Und deshalb lesen wir im ersten Gleichnis, wer nicht dient, fängt an zu meckern und andere zu missbrauchen. Also wie können wir uns auf die Wiederkunft Christi vorbereiten? Wie können wir uns vorbereiten? Indem wir unserem Mitmenschen dienen. Das zweite Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen. Ein spannendes Gleichnis, welches uns eigentlich dasselbe auch sagt. Wir lesen hier im Kapitel 25, Vers 1, dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen dem Bräutigam entgegen. Im Orient ist es Brauch, die Hochzeiten am Abend zu feiern. Und der Brauch ist, dass der Bräutigam zur Braut geht und die Braut bei ihren Eltern abholt und sie ans Fest bringt. Und da spielten die Jungfrauen eine wichtige Rolle. Denn wie ist es in der Nacht oder am Abend im Orient, wie auch bei uns? Dunkel. Und zu jener Zeit gab es noch keine Straßenlampen und andere Elemente, um den Weg zu weisen. Und so war es die Aufgabe eigentlich der Jungfrauen, den Weg für den Bräutigam und der Braut zu wegweisen, zu erhellen, damit sie wussten, wohin oder wodurch zu gehen. Und so sehen wir, wenn wir das Gleichnis dann weiterlesen, dass es eben 5 kluge Jungfrauen gab und 5, welche sich nicht genügend vorbereitet hatten und als töricht benannt werden. Die einen, die Klugen, hatten Lampen und Öl in ihren Gefäßen, während die Unklugen nur ihre Lampen ohne zusätzlichem Öl hatten. Was symbolisiert oder was symbolisieren die Lampen und das Öl? Der Psalmist schreibt im Psalm 119, Vers 5: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Pfad. Und was symbolisiert das Öl? Der Heilige Geist. Spannend ist, dass alle von den 10 die Bibel hatten, das Wort Gottes und auch eine gewisse Portion des Heiligen Geistes. Aber nur die 5 Klugen genügend Reserve am Heiligen Geist hatten. Sie hatten genügend Öl, um dem Bräutigam entgegenzugehen, während die anderen nicht genügend hatten und Öl kaufen mussten. Die 5 klugen Jungfrauen gingen mit dem Bräutigam auf die Hochzeit. Sie konnten das Fest genießen, wenn die Unklugen sich aufmachen mussten, um das Öl zu kaufen, und als sie zurückkamen, vor verschlossener Tür standen und anklopften, aber der Bräutigam ihnen nicht mehr auftat. Und so lesen wir, dass sie draußen in der Finsternis blieben, wo ihr und keinen Anteil an der Hochzeit hatten. Ein ähnliches Phänomen lesen wir auch bei Noah. Die Tür war offen für eine lange Zeit und Noah predigte während 120 Jahren über die Sintflut. Und Noah und seine Familien gingen ein, die Tür schloss sich, und als dann die Flut kam, klopften die Leute an die Tür, aber die Tür öffnete sich nicht mehr. Währenddem die einen gerettet werden, kamen die anderen ums Leben. Jedoch, was können wir aus diesem Gleichnis lernen? Wir lesen, alle sind eingeschlafen. Nicht nur die Törichten sind eingeschlafen, sondern auch die klugen Jungfrauen sind eingeschlafen. Was bedeutet dies? Dass auch wir schlafen. Schlafende Prediger, die an schlafende Gemeinde predigen. Es sind nicht 9 von 10. Alle 10 sind eingeschlafen. Das Problem liegt nicht so sehr, dass alle eingeschlafen sind, denn wir lesen auch, dass alle wieder aufgewacht sind und sich vorbereitet hatten auf die Wiederkunft des Bräutigams. Das Problem liegt dort, dass nicht alle genügend Öl dabei hatten. Und wenn Gott spricht, alle sind eingeschlafen, so sollten wir uns nichts vormachen, dass wir nicht schlafen. Auch wir schlafen. Die Frage ist, ob wir genügend Öl dabei haben. Und die Frage ist, wie kann ich genügend Öl bekommen? Möcht Gott dir Öl oder den Heiligen Geist schenken, wenn du ihn nicht einsetzt, um das Evangelium zu verkündigen? Für was sollte dir Gott seine größte Gabe schenken, wenn du es nicht einsetzt, um anderen zu dienen? Und auch aus diesem Gleichnis lernen wir, dass wir nur genügend Öl anschaffen können, wenn wir unserem Mitmenschen dienen. Und es ist ähnlich wie bei der Speisung der 5000. Ein Ereignis, das die Jünger extrem beeindruckt haben muss. Ein paar Brote und ein paar wenige Fische. Und eine riesen Menschenmenge. Wir sind hier drinnen etwa 50. Mal 100. Und nur so viele Männer plus die Kinder können wir mal 200 rechnen. Wie viele von uns würden genügend bekommen mit 3 Brote und 2 Fische? Nicht mal für unsere Gruppe würde es ausgenügen. Und stellt euch vor, Jesus segnet das Brot, verteilt das Brot in die Körbe. Die Jünger kommen und nehmen einen Korb, gehen und verteilen das Brot einigen und kommen zurück und kriegen wieder einen vollen Korb Brot. Und gehen zurück und wieder ein neuer Korb und wieder ein voller Korb. Es hört nie mehr auf. Aber was wäre geschehen, wenn Petrus mit seinem vollen Korb wieder zurückkommt zu Jesus und sagt, gib mir noch mal ein bisschen Brot? Es würde vom Teller fallen. Es macht gar keinen Sinn, dass er noch mehr bekommt, weil er kann gar nicht mehr auf den Teller nehmen. Der Teller war schon voll. Der Teller muss zuerst geleert werden, damit er wieder von neuem gefüllt werden kann. Und das ist auch das Gleiche im geistlichen Leben. Gott schenkt mir nicht mehr, wenn ich nicht bereit bin, das mit den anderen zu teilen, was ich schon habe. Und deshalb sagt auch Jesus, umsonst habt ihr es bekommen, umsonst gibt's weiter. Auch in diesem Gleichnis, was Gott oder Jesus uns indirekt sagen möchte, ist, dass durch Dienen wir uns genügend Ölreserven anschaffen können, dass auch wenn wir einschlafen und wieder aufwachen, trotzdem genügend Reserve da ist, um den Bräutigam zu empfangen. Ansonsten werden wir ohne Öl ausgehen. Und deshalb sagt auch Jesus am Ende dieses Gleichnis, wachet, denn ihr wisst nicht, wann der Menschensohn wieder wird kommen. Wir sollen bereit sein, wachen, nicht einschlafen. Das dritte Gleichnis von den anvertrauten Zehntner. Ein spannendes Gleichnis. Denn es ist wie ein Mensch oder mit einem Menschen, der außer Land ging, er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an, jedem nach seiner Tüchtigkeit. Und wir lesen, dass er dem einen 5 Talente gab oder 5 Zehntner gab, dem anderen 2 Zehntner und dem dritten 1 Zehntner. Und ich glaube, in uns geht immer so diese Frage auf, wieso dem einen 5, dem anderen 2 und dem dritten 1? Was ist, wenn ich der Dritte bin und nur einen bekomme? Aber Gott ist gnädig. Er sagt jedem nach seiner Tüchtigkeit, einem jeden nach seinen Möglichkeiten. Gott respektiert unsere Möglichkeiten und unsere Kräfte gleichzeitig. Und so sehen wir, dass wir eigentlich diese drei in zwei Gruppen aufteilen können. In die erste Gruppe der 5 und 2 Zehntner und der eine, der nur einen bekam. Und wir sehen, dass derjenige, der 5 Zehntner bekam, mit den 5 handelte und 5 zusätzliche gewann, sodass er schlussendlich 10 hatte. Und derjenige, der 2 bekam, dem ersten folgte und auch seine Zehntner wieder duplizierte und mit 4 Zehntner dastand. Beim einen aber, der nur einer bekam, lesen wir, dass er seinen Zehntner nahm, ein Loch grub, es vergrabte, damit er das nicht verliert, was er bekommen hat. Doch was mich am meisten beeindruckt ist, ist eigentlich die Einstellung dieser zwei Gruppen. Bei denen, die es verdoppelt hatten, lesen wir, der Herr, oder Herr, du hast mir 5 Zehntner anvertraut, siehe da, ich habe damit weitere 5 Zehntner gewonnen. Er freut sich, zu seinem Herr zu gehen und sagen, schau mal, du hast mir 5 anvertraut und ich konnte sie verdoppeln. Und der 2 bekam, gleich. Jedoch bei dem, der nur einer bekam, lesen wir plötzlich, dass er eine andere Einstellung hatte zu seinem Herr. Er meckerte und gab dem Herrn die Schuld für sein Versagen. Der nur einer bekam, meckerte. Er gab seinem Herrn die Schuld, weil er sagte, du bist ein strenger Herr. Du erntest, wo du nicht säst, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Du bist eigentlich ein ungerechter Herr. Und sagt schlussendlich, ich fürchte mich, da nimm das Deine. Und ich stelle mir das vor, dass als hätte er diesen Zehntner so vor die Füße geworfen. Nimm dein Zeug. Währenddem die anderen sich freuten, als ihren Herr zurückkam und ihm das Erworbene zeigen konnten. Wie ist dein Gottesbild? Fürchtest du dich vor Gott? Und das, was er dir schenkt, vergräbst du im Boden, damit du ja nicht verlierst, was er dir anvertraut hat? Oder hast du genügend Vertrauen in Gott, dass auch wenn vielleicht etwas schief geht, indem es du einsetzt, du trotzdem gesegnet wirst? Derjenige, der 5 und 2 Zehntner bekam, die wussten ja nicht, ob sie schlussendlich mehr oder weniger hatten. Sie waren aber bereit, das einzusetzen, was sie bekommen hatten. Und streng genommen sehen wir, dass diese drei Gleichnisse sich miteinander eigentlich gleichen oder ausgleichen. Denn die Belohnung derjenigen, die damit arbeiteten, lesen wir, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Jedoch zum anderen lesen wir, du bist ein böser und fauler Knecht. Werft ihn in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Und ich finde es spannend, dass eigentlich diese drei Gleichnisse sich eben gegenseitig bestärken. Waren die 10 Jungfrauen oder die 5 törichten Jungfrauen nicht draußen in der Finsternis geblieben? Ja. Und dem bösen Knecht, der anfing zu mecken und seine Mitmenschen zu missbrauchen, wo war sein Teil? Draußen wo es Zähne heulen und Zähneklappen gibt. Und auch dieses Gleichnis sagt uns eigentlich, diejenigen, welche ihre Gaben und Fähigkeiten einsetzen, werden zusätzliche gewinnen. Und deshalb lesen wir auch, dass eigentlich Jesus wiederum uns ermutigt, den Mitmenschen zu dienen, unsere Gaben und Fähigkeiten für unsere Mitmenschen einzusetzen. Und indem wir sie einsetzen, lesen wir nicht, dass wir weniger haben schlussendlich, sondern dass Gott uns zusätzlich segnet. Ich habe die Geschichte gehört einer Frau in Venezuela, die einen Monatslohn von $12 hatte. Diese Frau nahm sich aber vor, eine Küche zu öffnen für Straßenkinder und fütterte jeden Monat täglich 150 Kinder mit $12 im Monat. Sie setzte das ein, was sie hatte. Mit diesen $12 kaufte sie sich Reis für die Kinder ein. Und Gott schaute immer irgendwie, dass zusätzliches Essen dazu kam, damit alle 150 Kinder genügend Essen hatten. Fehlte dieser Frau einen Teller am Tag? Nee. Auch sie hatte immer genügend zu essen. Und so sehen wir, dass auch wenn es wenig ist, egal ob wenig oder viel, wenn wir es zum Dienst unseres Nächsten einsetzen, wird es Gott multiplizieren und vergrößern und vermehren. Die Frage ist, ob du bereit bist, das, was Gott dir anvertraut hat, mit anderen zu teilen. Bist du bereit, das mit anderen zu teilen, was Gott dir anvertraut hat? Und die Verheißung Gottes ist folgendes. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Wenn wir bereit sind, unser weniges oder großes mit unseren Mitmenschen zu teilen, werden wir die Fülle haben. Wir werden genügend haben, wir müssen keine Angst haben. Ich glaube, unsere Angst besteht darin, das zu geben, was wir haben. Doch was sagt Jesus? Wenn dieses Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so wird es keine Frucht bringen. Wenn wir nicht bereit sind, das zu geben, was wir haben, so werden wir nie mehr haben. Und schlussendlich das Weltgericht. Und über das Weltgericht lesen wir, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und es wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Gott wird im Weltgericht, im Endgericht, die Menschen voneinander trennen. Die einen zu seiner Rechten und die anderen zu seiner Linken. Und wenn wir dann dieses Gleichnis weiterlesen, so sehen wir, dass es eigentlich drei Personen gibt oder drei Gruppen gibt. Jesus, der in der Mitte ist, zur Rechten die Schafe und zur Linken die Böcke. Und Jesus sagt zu denen, zu all denen, zu beiden Gruppen, ich war hungrig und ich war durstig. Ich war ein Fremder unter euch. Ich war nackt, lag krank und war in Gefangenschaft. Jedoch waren die Antworten auf diese Aussagen Jesus den beiden Gruppen gegensätzlich. Während die Schafe dem Hungrigen zu essen gaben und dem Durstigen zu trinken, den Fremden aufnahmen, den Nackten bekleideten und den Kranken und Gefangenen besuchten, so hatten die Böcke dies alles nicht getan. Und die Frage beider Gruppen ist die gleiche. Wir lesen im Bibeltext die genau gleiche Frage. Herr, wann haben wir dich so gesehen? Wann habe ich dich nackt gesehen? Wann habe ich dich im Gefängnis gesehen? Wann habe ich dich hungrig gesehen? Und was ist die Antwort Jesus darauf? Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ist die Antwort zu den Schafen. Und zu den Böcken die genau gleiche Antwort, nur indem sie es eben nicht getan hatten. Was können wir eigentlich daraus lernen oder sehen? Auch im Weltgericht geht es ums Dienen. Wir bereiten uns für die Ewigkeit durch das Dienen vor. Und so lesen wir auch, dass Jesus gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und Jesus wünscht sich, dass wir die genau gleiche Einstellung haben. Und so sagt uns Gott nicht nur, dass wir eben vielleicht die Wiederkunft Christi nach hinten schieben, dass wir vielleicht zu wenig Öl dabei haben oder dass wir vielleicht unseren Zehner begraben haben, sondern er sagt uns indirekt, fang an zu dienen. Denn durch das Dienen bereitest du dich auf die Wiederkunft Christi vor. Und die Belohnung sehen wir im Endgericht. Zu den Schafen sagt dann der Richter oder Jesus Christus, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ererbt das Reich, das euch vorbereitet ist von Anbeginn der Zeit. Ererbt das Reich Gottes. Und zu den anderen sagt er, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. In den vier Gleichnissen lesen wir, es gibt nur zwei Gruppen. Die einen, die in das ewige Leben gehen, und die anderen, die in den ewigen Tod gehen. Es gibt kein Mittendrin. So sehen wir auch, das Fazit des Endgerichts ist, das Gericht wird anhand unseres Dienens gehalten, unserer Einstellung. Ob wir bereit sind, unserem Mitmenschen zu dienen oder eben nicht. Zusammenfassend können wir sagen von diesen vier Gleichnissen. Wenn wir dienen, so haben wir keine Zeit zum Meckern, noch unsere Mitmenschen zu missbrauchen. Deshalb ist es höchste Zeit zu beginnen zu dienen und aufhören zu meckern und unsere Mitmenschen zu missbrauchen. Aber wir sehen auch, dass wenn wir dienen, wir uns für die Endzeit und für die Wiederkunft Christi vorbereiten. Die Vorbereitung besteht nicht darin, dass wir uns Essensvorrat ankaufen. Es besteht darin, das, was wir haben, mit dem Nächsten zu teilen und unseren Mitmenschen zu dienen. Und wenn wir dienen, wird unsere Belohnung das ewige Leben sein. Es gibt eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat, die vor ein paar Jahren im Norden Kanadas stattgefunden hatte. Es war eine Schulklasse oder ein Basketballteam, welches im Winter unterwegs war in eine andere Stadt, um dort ein Spiel zu spielen. Und auf dem Rückweg kamen sie in einen riesigen Schneesturm, sodass der Fahrer mit der Zeit nicht mehr unterscheiden konnte, was jetzt Straße ist und was nicht mehr Straße ist. Und so stoppte er den Bus und ließ den Motor laufen, damit die Heizung noch weiter funktionierte. Und es schneite weiter, es schneite weiter, es schneite weiter. Der Bus hatte schon eine Riesendecke Schnee auf dem Dach. Und inmitten der Nacht ging dem Bus den Sprit aus. Und es ging nicht lange, bis es kalt wurde in diesem Bus. Und es waren Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren. Und sie fingen an zu meckern. Es ist kalt, ich habe Hunger, ich möchte gern schlafen. Und es wurde immer kälter und immer kälter. Und es sah aus, als würde die Nacht nie vorbeigehen. Und die Ersten fingen schon an zu schlummern und einzuschlafen. Und da sagte sich einer dieses Teams, lasst uns aufstehen und Übungen machen. Lasst uns bewegen, lasst uns ja nicht einschlafen. Denn wenn wir einschlafen würden, wäre der Tod sicher. Und er ging nach vorne in den Bus, wo normalerweise der Buschauffeur sitzt, und fing an, seine Kollegen zu motivieren, mit ihm zusammen diese Turnübungen zu machen. Und sie turnten die ganze Nacht durch, bis am nächsten Tag dann die Hilfe kam, welche sie retten konnte. Und alle hatten dieses Ereignis überlebt. Alle waren unterkühlt wegen der Kälte, aber alle hatten überlebt. Dieser Junge wurde als der Held ein bisschen gefeiert und man hat ihm gefragt, wieso hast du das getan? Und er sagte von sich selber, hätte ich selber nicht angefangen zu turnen, wäre ich selber auch eingeschlafen und gestorben. Und weil ich auch meine Mitmenschen retten wollte, begann ich zu turnen. Und diese Geschichte beeindruckt mich, weil wir eigentlich daraus lernen können und sehen, dass durch das Dienen, durch das Motivieren der Mitmenschen, er schlussendlich auch sein eigenes Leben gerettet hatte. Und das ist eigentlich das, was Jesus uns die ganze Zeit in diesen vier Gleichnissen sagen möchte. Fang an zu dienen. Solange du dienst, deinem Mitmenschen dienst, wirst du ans Ende kommen. Das sagt er uns im Gleichnis des treuen und des untreuen Knechtes. Das betont er auch im Gleichnis der 10 Jungfrauen und auch im Gleichnis der anvertrauten Zehntner und im Gleichnis des Endgerichts bringt er dies ganz zum Höhepunkt, dass das Dienen das Wichtigste ist. Viele Menschen verzetteln sich heute in den Nachrichten, in den negativen Nachrichten, in den verschiedenen Widerständen des Lebens und entmutigen sich. Wir sollten aber unseren Blick auf unsere Mitmenschen richten. Denn auch um uns herum gibt es viele Mitmenschen, die Nöte haben. Auch wenn wir in der schönen und reichen Schweiz leben. Möchtest du dich für die Endzeit vorbereiten? Dann möchte ich dich ermutigen, zu dienen. denn es ist die einzige Lösung, die Gott uns in seinem Wort uns gibt, um für die Endzeit bereit zu sein, ist unseren Mitmenschen zu dienen. Und so möchte ich jeden von uns ermutigen, egal wie viel zur Verfügung haben, einen Zehntner, drei Zehntner oder fünf Zehntner, es einzusetzen zum Segen unserer Mitmenschen. So wie Gott Abraham gerufen hat und ihn gesegnet hat, so möchte auch Gott uns segnen und ruft auch einen jeden einzelnen von uns. Nicht, dass wir die Gesegneten sind, sondern wie Abraham zum Segen der Menschen wird. Und so möchte ich, und das ist es mein Wunsch, dass wir uns nicht entmutigen lassen vom Zustand, in dem wir leben, sondern die Ermutigung Gottes an der Hand packen und unseren Mitmenschen dienen. Amen.